Ahsoka ist zurück aus einer kleinen Sommerpause. Bei mir ist ein wenig was passiert. Ich habe geheiratet. Das musste alles geplant werden. Da war im Juli keine Zeit für Podcasts. Aber jetzt bin ich wieder zurück und im afrikanischen Fußball gibt es natürlich wieder jede Menge Themen. Es gibt zahlreiche neue, spannende afrikanische Spieler in der Bundesliga, die wir besprechen sollten. Dazu wollen wir auch weiterhin über die zahlreichen Akademien in Afrika sprechen. Auch hier gibt es neue Stoff die nächsten Wochen. Aber heute wollen wir auf das wohl zweitwichtigste Turnier Afrikas schauen, das gerade gestartet ist. Man könnte sagen, der kleine Afrika-Cup oder auch die Generalprobe für den Afrika-Cup 2027. Aktuell findet in Tansania, Uganda und Kenia der sogenannte CHAN statt, die afrikanische Nationenmeisterschaft. Was es damit auf sich hat, wer die Favoriten sind und was das Turnier so besonders macht, darüber sprechen wir jetzt. Klären wir erstmal die brennendste Frage. Was ist denn überhaupt dieser CHAN? CHAN ist die Kurzform für Championship of African Nations. Und es ist eine Art Afrika-Cup, denn die besten Nationalmannschaften Afrikas wollen ihren Champion ermitteln. Dabei gibt es aber einige Richtlinien, die das Turnier so besonders machen. Und ich glaube, es gibt kaum ein vergleichbares Turnier weltweit. Die wohl wichtigste Regel: alle Nationalmannschaften dürfen nur Spieler nominieren, die in der einheimischen Liga spielen. Also zum Beispiel Tansanias Team besteht nur aus Spielern, die in der tansanischen Liga spielen. Das heißt logischerweise auch, dass keine europäischen Legionäre dabei sind. Die bekanntesten Namen des afrikanischen Fußballs fehlen also. Ich finde es aber ein super spannendes Konzept, um den Spielern in den afrikanischen Ligen eine kontinentale Bühne zu bieten und damit auch für ein wenig Abwechslung zu sorgen. Es ist keineswegs so, dass hier immer automatisch die größten Fußballnationen dominieren. Immer mal wieder gibt es auch Überraschungen unter den letzten vier. Ja, eine Mannschaft voller Spieler, die man vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ins Leben gerufen wurde das Turnier 2009. Das Ziel war schon damals, den eigenen Fußball in Afrika zu promoten und ein globales Bewusstsein zu schaffen, dass auch auf dem Kontinent selbst guter Fußball gespielt wird und man nicht nur auf die europäischen Legionäre angewiesen ist. Bei der ersten Ausgabe damals waren es noch 8 Mannschaften. 2025 sind mittlerweile 19 Mannschaften dabei. 19? Komische Zahl. Naja, so ganz kann der afrikanische Fußball seinen Vorurteilen nicht entkommen. Rund um das Turnier gab es größeres Chaos. Weil eigentlich sollte der CHAN 2025 bereits im Februar stattfinden, wegen Verzögerungen bei den Qualifikationen und auch, weil die Gastgebernationen, vor allem Kenia, noch ziemlich hinter dem Zeitplan hinterherhinken, wurde das Turnier 2 Wochen vor dem Start einfach mal um einige Monate nach hinten geschoben. In Europa wäre das freilich undenkbar. Da könnte man bei dem strikten Matchkalender nicht mal ein Jugendturnier verschieben. In Afrika wird 14 Tage vorher alles abgeblasen und im Sommer neu angesetzt. Einerseits natürlich ein bisschen wild, auf der anderen Seite auch herrlich unperfekt und flexibel in einer Welt, die sich sonst für so etwas viel zu wichtig nimmt. Also, jetzt hat man seinen Spot im August gefunden und es verspricht ein richtig gutes Turnier zu werden. Nochmal zum Abschluss unseres kleinen Rückblicks. Wer hat denn bisher so gewonnen? Die erste Ausgabe 2009 gewann DR Kongo. Danach holten Tunesien und Libyen den Titel. Das Turnier wird im Zweijahresrhythmus, eigentlich genau im Wechsel mit dem großen Afrika-Cup, gespielt. In Afrika kommen aber ja immer noch klimatische Hürden dazu, die den Matchkalender so ein bisschen durcheinander wirbeln. AFCON im Winter, ihr kennt die Diskussion. 2016 holte DR Kongo den zweiten Titel, 2018 durfte Marokko feiern. Die verteidigten 2021 dann auch direkt den Titel, ehe 2023 Senegal zuschlug und jetzt als Titelverteidiger ins Rennen geht. Jetzt habe ich aber vorhin ja gesagt, dass nicht immer nur die großen Nationen dominieren. 2023 schafften es sogar die Außenseiter Madagaskar und Niger bis ins Halbfinale. Also, woher der CHAN kommt und was ihn so besonders macht, wissen wir jetzt. Ich habe mir aber die Frage gestellt, wie das denn eigentlich die Spieler sehen. Also habe ich mich mal ein bisschen umgehört und unterschiedliches Feedback bekommen. Als erstes habe ich mit Adrian Chama gesprochen, ehemaliger Nationalspieler von Sambia, der gleich bei 3 CHAN-Turnieren dabei war, 2016, 2018 und 2021. 2021 war er sogar Kapitän von Team Sambia. Alle 3 Mal scheiterte er aber mit dem Team im Viertelfinale. Stolz ist er auf die Teilnahme dennoch.
Zambia is a football-loving nation and a lot of pay so much interest whenever any team that's any national team branded with the Chipolopolo slogan is playing. So the fans back home, they do take keen interest and they do follow proceedings. For us, it is the people back home, they want want the team to win in any competition that the national team is taking is participating in. Yeah, in Zambia, I think the CHAN tournament itself actually gives opportunities for the players that are playing the local leagues to showcase themselves at the biggest international tournament. It's second to the African tournament in itself. Only that what's lacking is the presence of the foreign-based footballers that are playing these higher leagues in Europe and the rest of the world. But for the CHAN, it gives a platform for the players that are playing the local leagues in the countries that are being represented. It is a very huge platform, and I've seen with my experience that I've played in this tournament on three occasions, I've seen a lot of players that have even excelled to play at a higher stage in football-wise.
Zusätzlich konnte ich auch mit Anthony Okpotu sprechen, der mittlerweile in Saudi-Arabien spielt, 2018 aber für Team Nigeria dabei war und sogar bis ins Finale gegen Marokko kam. Nigeria, das Land der Super Eagles, interessiert sich auch für den Chan. Leider hat mir Anthony seine Antwort nur schriftlich geschickt, deswegen muss ich euch das kurz übersetzen und vorlesen. Es ist ein sehr wichtiges Turnier für die Spieler, die noch in der heimischen Liga spielen. Sie sind gut genug. In der A-Nationalmannschaft ist aber kein Platz für sie. Deswegen ist es sehr wichtig, dass es auch diese Nationalmannschaft gibt. Ich glaube sogar, dass der CHAN genauso wichtig wie der Afrika Cup ist. Wichtig ist aber natürlich auch, eine andere Perspektive zu hören. Deswegen habe ich einmal den Ex-HSV-Profi Jacques Suha gefragt, der 2021 nochmal kurz in seinem Heimatland Kamerun spielte und deswegen auch für den CHAN spielberechtigt war und tatsächlich nominiert wurde. Er empfand das Turnier, das sogar direkt in seinem Heimatland Kamerun ausgetragen wurde, nicht so wichtig.
Yes, the level is not same. You know, like Africa Cup is not same level. You know, is level is many 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 big level. You know, and every child in Africa when they start to play football, the dream they want to win the Africa Cup. You know, this is not champ. And chant too is good. You know, it's good to motivate the player play in the country in Africa, but they try to bring up the level, but it's not same. It's not same.
Ihr merkt, es kommt immer ein wenig auf die Perspektive an, mit der man auf das Turnier blickt. Für Anthony und Adrian war es schon sehr wichtig, mit der Nationalmannschaft ein großes Turnier spielen zu können. Aber im globalen Kontext ist es klar, dass der CHAN nur einen Bruchteil der Aufmerksamkeit bekommt, die der Afrika Cup erzeugt. Ihr werdet jetzt keine Kicker-Push-Meldung bekommen, wenn das Turnier Ende August dann beendet ist. Der Afrika Cup-Sieger im Januar wird dann aber safe vermeldet werden. Blicken wir mal drauf, welche großen Namen in der Vergangenheit am CHAN teilgenommen haben. Jacques Suha 2021 habe ich schon gesagt, aber da gibt es noch mehr. 2009 war Papi Djilobodji für den Senegal dabei, besonders den Bremern sollte der Name etwas sagen. 2011 dann André Bedjoko-Poko für den Gabun, vielleicht der zweitgrößte Name des Landes in der Aubameyang-Ära. In Frankreich hat er in der Ligue 1 durchaus Spuren hinterlassen. 2016 dann gleich mehrere. Yves Bissouma, mittlerweile bei Tottenham, damals noch im Mali-Trikot. Christopher Katongo für Sambia an der Seite von Patson Daka, zwei der wohl größten Fußballer der Geschichte des Landes. Dazu noch der ehemalige Salzburger Sekou Keita, ebenfalls für Mali. 2018 der spätere La Liga-Verteidiger Najef Aguerre, heute sehr, sehr viele Millionen wert und im Trikot von Real Sociedad unterwegs. Und 2022 dann noch Lamine Camara für Senegal, mittlerweile ja umworbenes Ausnahmetalent bei der AS Monaco in Frankreich. Ja, und mal sehen, über wen wir dann in ein paar Jahren sagen: Ach krass, der hat 2025 noch beim CHAN gespielt. Jeder Verband geht aber auch anders mit dem CHAN um. Gerade für die kleineren Nationen ist es schon ein wichtiges Turnier, das auch vom Nationaltrainer der A-Nationalmannschaft gecoacht wird. Andere wiederum lassen dafür nicht die teuren europäischen Trainer einfliegen, sondern setzen aus Kostengründen lieber auf einen einheimischen Coach. Marokko hat jetzt auch nicht Walid Regragui an der Linie stehen, sondern setzt auf Tariq Sektoui, den Coach der U23. Genauso sieht es auch mit der Vorbereitung aus. Während einige Nationen sogar Vorbereitungsturniere spielen, kommen andere erst kurz vor dem Turnierstart zusammen und haben kaum Zeit, irgendwelche Abläufe einzustudieren. Ein Beispiel wäre hier Südafrika, wo der Verband lange stillgehalten hat und erst auf den letzten Drücker den Kader bekannt gegeben hat. Über den Kader können wir dann später nochmal genauer sprechen. Der zeigt nämlich, welchen Stellenwert das Turnier im Land besitzt. Ihr merkt, wir sind angekommen beim CHAN 2025. Und das ist ein super spannendes Turnier. Es ist der Probelauf für den Afrika Cup 2027. Die drei Host Nations dürfen sich ein erstes Mal beweisen und ich kann euch sagen, da wird nichts unversucht gelassen. Die Stadien sind gut präpariert, alle Legenden der Nationen wie Kenias Victor Wanyama rühren ordentlich die Werbetrommel und die Präsidenten der Länder haben große Prämien als Motivation für die Spieler ausgerufen. Alle drei Länder, Kenia, Uganda und Tansania, haben jetzt keinen unglaublich großen Fundus an europäischen Legionären. Da wird also schon jetzt ein Großteil des Afrika-Cup-Kaders von 2027 drinstecken in den aktuellen Mannschaften. Es ist das Highlight in der Fußballgeschichte der Länder, also der Afrika-Cup in 2 Jahren. Und der Countdown hat spätestens jetzt mit dem CHAN aber so richtig begonnen. Es gibt 5 Stadien in 4 Städten, die genutzt werden. In Uganda wird im Mandela National Stadium in der Hauptstadt Kampala gespielt. Dort haben 45.000 Menschen Platz. Ein Halbfinale und das Spiel um Platz 3 finden dort statt. Kenia schickt 2 Stadien ins Rennen, beide natürlich in Nairobi. Das Njaju National Stadium mit 18.000 Plätzen, nur für die Gruppenphase. Und das Moi International Sports Center mit 55.000 Plätzen. Dort wird am 30. August auch das Finale gespielt. Bleibt noch Tansania, wobei man hier sogar nochmal ein wenig genauer sein muss. Natürlich wird im Benjamin Mkapa National Stadium in Dar es Salaam gespielt. 60.000 Menschen, eins der besten Stadien Afrikas, ich würde sagen das beste Ostafrikas auf jeden Fall. Highlightspiel wird hier das erste Halbfinale sein. Und dazu wird auch noch auf Sansibar gespielt, also in der autonomen Region oder der autonomen Insel, die auch einen eigenen Fußballverband und eine eigene Liga besitzt. Dort würden Sie jetzt nicht gerne hören, wenn ich sage, dass das Aman Stadium in Zanzibar City in Tansania liegt. Auch hier wird nur die Vorrunde gespielt. Kommen wir zum Sportlichen und beginnen bei der vollkommen chaotischen Qualifikation. Die fand, wie es ja auch bei Jugendturnieren in Afrika der Fall ist, nach lokalen Gesichtspunkten zugeteilt statt. Einfach aus Kostengründen. Man kann die Mannschaften jetzt nicht quer über den Kontinent jagen, auf ewig weite Reisen. Man spielt mit den Nachbarländern die Tickets aus. Das macht gerade in Afrika auch total Sinn. Es gibt also die bekannten 6 Zonen und hier ging es auch schon los. Im Norden war es keine Qualifikation, eigentlich nur eine Farce. Schon vor dem Start zogen Algerien und Ägypten zurück, weil die eigene Liga wichtiger als der CHAN gewertet wurde und man den Kalender nicht durcheinander bringen wollte. Also gab es für 3 Tickets nur 3 Bewerber, Tunesien, Marokko und Libyen. Alle 3 waren kampflos qualifiziert, nur damit Libyen und dann auch Tunesien im Nachhinein ebenfalls zurückzogen. Auch hier wollten die Clubs ihre Spieler nicht freigeben und die Liga setzte sich durch. In der Western A-Zone schaltete Liberia in der Vorqualifikation Sierra Leone aus, verlor dann aber das entscheidende Quali-Match gegen den Senegal, der sich damit ein Ticket holte und als Titelverteidiger wieder dabei ist. Die weiteren 2 Tickets holten sich Guinea und überraschend auch Mauretanien, das Mali ausschalten konnte. Western B-Zone, 3 Tickets, Niger, Burkina Faso und Nigeria sind dabei, die Elfenbeinküste und Ghana dagegen raus. Weiter in der Central Zone, mal wieder das liebe Chaos. Eigentlich sollte neben DR Kongo und der Zentralafrikanischen Republik auch noch Äquatorialguinea dabei sein. Das wurde dann aber doch wieder einkassiert. Denn die waren nur aufgrund der FIFA-Suspendierung des Verbands von Kongo qualifiziert, welche dann wieder zurückgenommen wurde, woraufhin auch die kongolesische Nationalmannschaft seinen Startplatz für den CHAN zurückerhielt. Alles gar nicht so einfach, aber man kann sich einfach merken, DR Kongo, Zentralafrikanische Republik und Kongo sind dabei, also Kongo-Brazzaville. Die Central East Zone, neben der Gastgebernation, hat sich Sudan das Ticket erspielt. In der Southern Zone, Madagaskar, Angola und Sambia sind dabei. Damit aber nicht genug. Durch den Rückzug von Tunesien und Libyen wurden wieder Startplätze frei, die dann in einer gesonderten 2. Quali-Phase in einem etwas unübersichtlichen Modus ausgespielt wurden. Algerien und Ägypten nahmen plötzlich doch teil, wahrscheinlich wegen dem neuen Datum. Allerdings konnte sich nur Algerien in der Quali durchsetzen. Der 2. Platz ging an Südafrika, die eigentlich zunächst auch nicht an der Qualifikation teilnehmen wollten. Woher also der Sinneswandel? Der afrikanische Verband CAF hat die Prämien nach diesem kompletten Chaos am Anfang und nach dem Februar eben deutlich erhöht und so neue Anreize für die nationalen Verbände geschaffen. Und diese Anreize waren dann scheinbar groß genug, dass sich dann Algerien, Ägypten und Südafrika entschieden haben, doch an dieser Qualifikationsphase teilzunehmen. Und mit Algerien und Südafrika haben es ja auch 2 geschafft. Unter anderem war dann auch noch Gambia dabei und sowas. Die haben dann gegen Algerien verloren, aber naja, ich will jetzt gar nicht das Ganze komplizierter machen, als es sowieso schon war. Machen wir mal einen Strich unter die Quali. Vieles lief nicht wie geplant. Jetzt also 19 Teilnehmer, 3 davon die Gastgebernationen. Was kann man jetzt erwarten? Logischerweise gelten die Teams am stärksten, die mit Spielern aus starken nationalen Ligen besetzt sind. Da fällt einem sofort Marokko ein, auch Tansania hat eine gute Liga, aber auch der Kongo oder der Sudan. Südafrika zählt zwar zu den stärksten Ligen, der Verband macht aber deutlich, dass man jetzt nicht unbedingt auf die A-Nationalspieler setzt und zum Beispiel die Spieler mitnimmt, die gerade mit den Mamelodi Sundowns die Club-WM gespielt haben. In Gruppe A spielen direkt Favorit Marokko, Gastgeber Kenia, Sambia, DR Kongo und Angola. Eine super starke Gruppe, in der direkt wichtige Entscheidungen fallen. Angola hat mit Pedro Gonçalves den Coach der A-Nationalmannschaft dabei, der solche Turniere sehr ernst nimmt. Erst kürzlich hat er das mit dem COSAFA Cup bewiesen, als er mit einer sehr starken Mannschaft bei einem eigentlich jetzt nicht so hoch gerateten Turnier angetreten ist und die südafrikanische Nationenmeisterschaft direkt gewonnen hat, zum zweiten Mal in Folge. Trotzdem ist die heimische Liga jetzt nicht zu den Top 5 Ligen Afrikas zu zählen. Mit Petro de Luanda hat man zwar einen finanzstarken Spitzenclub, der auch ein paar Spieler abstellt, aber insgesamt wird es gegen die Konkurrenz schon sehr schwer. Gleiches gilt auch für Sambia. Viele große Talente mit Avram Grant, den A-Nationaltrainer, der sogar ja mal Chelsea trainiert hat und der sicher auch nicht billig ist, was ja wieder für eine gewisse Wertschätzung des Turniers im Land Sambia spricht. Das Team ist eine Mischung aus den größten Clubs Power Dynamos, Sesco United und Red Arrows. Sambia wird schauen, wie weit die einheimischen Spieler schon sind und wer vielleicht sogar eine Option für die A-Nationalmannschaft in Zukunft ist. Sambia ist schon ein spannendes Land mit einigen ordentlichen Akademien und vielen Talenten. Wer weiß, ob das Team überraschen kann. Gastgeber Kenia ist auf jeden Fall schon einmal mit einem wichtigen Sieg gestartet. Nationalcoach ist der berühmte Südafrikaner Benny McCarthy, kennen wahrscheinlich sogar die Premier League-Fans sehr, sehr gut, der natürlich den Druck beim Heimturnier spürt. Die einheimische Liga ist jetzt nicht so stark, aber der Heimvorteil macht in Afrika traditionell nochmal mehr aus als in vielen anderen Teilen der Welt. Die zwei großen Hauptstadtclubs Gor Mahia und AFC Leopards stellen einige Spieler, wobei Gor Mahia, also der größte Club des Landes, schon dominiert. Kleiner Funfact, die haben gerade Charles Akonor, Bundesliga-Fans kennen ihn aus seinen Wolfsburg-Zeiten, als neuen Coach vorgestellt. Mit dem Heimvorteil könnte es für Kenia schon durchaus ins Viertelfinale gehen. DR Kongo, ein Land in keiner leichten Lage. Krieg im Ostkongo, der den Fußball dort zum Erliegen gebracht hat. Alles konzentriert sich aktuell im Fußball so ein bisschen auf die Hauptstadt Kinshasa. Mit TP Mazembe hat man einen der traditionsreichsten Clubs des ganzen Kontinents. Der kommt aber eigentlich aus Lubumbashi. Die Liga ist ordentlich, stärker als viele andere im Vergleich. Mit Otis Ngoma hat man aber jetzt auch nicht den A-Nationaltrainer dabei. Erfolgscoach Sebastian Desabre wird das Ganze aus der Ferne verfolgen. Sein Kader bestand zuletzt eigentlich nur noch aus Spielern aus Europa. Da waren jetzt keine einheimischen Kicker dabei. Ein Ausscheiden in der Gruppe wäre zwar bitter, der dritte Titel scheint aber jetzt auch nicht realistischerweise in Reichweite. Favorit ist wie eigentlich aktuell immer im afrikanischen Fußball Marokko. Wie vorhin schon erwähnt, ohne Coach Walid Regragui, dafür aber mit U23-Coach Sek Tui. Der war auch bei dem erfolgreichen Olympiaturnier 2024 in Paris verantwortlich. Ihr wisst, Bronzemedaille mit Ashraf Hakimi. Und Marokko profitiert auch hier beim Chan von dem vielen Geld, das in die staatliche Fußballakademie gepumpt wird, die eine bisher nie dagewesene Welle an Talent in den Fußball spült und natürlich auch die Mannschaft jetzt beim Chan sehr gut macht. Mit Wydad und Raja aus Casablanca, dazu der neureiche Club aus Berkane, hat man Clubs, die kontinental Großes vorzuweisen haben. Berkane ist ja auch amtierender Confederations Cup-Sieger. Der Titel wird nur über Marokko gehen. Mit Mohamed Moufid hat man sogar einen Spieler dabei, der bis vor kurzem noch für Wydad bei der Club-WM zum Einsatz kam. Auf zur Gruppe B und die ist nominell ja schon am schwächsten besetzt. Gastgeber Tansania, Madagaskar, Mauretanien, die Zentralafrikanische Republik und Burkina Faso. Sprechen wir erst über Gastgeber Tansania. Man hat nicht nur Spieler von Simba und Yanga dabei, auch einige Talente haben den Sprung in den Kader geschafft. Ich habe ja schon vorhin gesagt, es ist schon so ein bisschen so ein Probelauf für den Afrika Cup 2027 und deswegen sind einige U20-Spieler dabei, die dann auch perspektivisch vielleicht in 2 Jahren beim Afrika Cup spielen können. Die heimische Liga, vor allem natürlich die großen drei aus der Hauptstadt, Simba, Yanga und Asam, sind gut im afrikanischen Vergleich. Da lässt sich schon eine gewisse Ambition hineininterpretieren jetzt für den Chan. Tansania dürfte die stärkste Host Nation sein. Das Land kommt im Fußball sehr voran und will jetzt auch diese Bühne natürlich nutzen. Neben einer guten Gastgeberrolle soll es auch sportlichen Erfolg geben. Interimscoach Hemed Suleiman betreut die Mannschaft. Eigentlich ist er ja U20-Coach des Landes, aber aktuell auch für die A-Nationalmannschaft verantwortlich. Und wenn man es schafft, die Euphorie auf den Platz zu transportieren bei seinen Spielen im Benjamin Carper Stadium, dann ist dem Team wahrscheinlich alles zuzutrauen. Also ich habe Tansania auf jeden Fall auf dem Zettel, gerade in dieser, ja doch, eher durchwachsenen Gruppe. Anders sieht es wohl bei Burkina Faso aus. Klar hat man eine unglaubliche Fülle an Talenten, viele wechseln aber eben schon nach Europa oder zumindest ins nähergelegene Ausland und kommen nie in der ersten Liga von Burkina Faso an. Dort hat man auch nicht die beste Infrastruktur. Die Clubs hinken schon hinter den Akademiezentren hinterher und deswegen hat man jetzt auch nicht die stärkste Chan-Mannschaft, die so stark ist, wie man es vielleicht vermuten könnte. Aus den Talentefabriken wie Rahimo FC oder Real du Faso sind schon Spieler dabei, aber wie gesagt, die größten Talente verlassen das Land, bevor sie für den Chan-Kader in Frage kommen würden. Von der starken U17-Mannschaft ist da jetzt auch noch keiner dabei. Außenseiterchancen vielleicht aufs Weiterkommen, mehr würde ich aber nicht sehen. Madagaskar, immer wieder spannend, in den Fußball der Inselnation einzutauchen. Es gibt von dort immer mal wieder wilde Geschichten, wie unglaublich hohe Ergebnisse, wie über 30-0 und was weiß ich. Das ist dann immer wieder manchen so Twitter-Accounts einen Tweet wert. Aber in den letzten Jahren hat sich trotzdem viel getan auf der Insel. Die Krönung war das Halbfinale beim Chan 2023 und sogar der Sieg im Spiel um Platz 3. Ansonsten leidet das Land aber natürlich trotzdem unter den Problemen, die auch so viele andere afrikanische Nationen begleiten. Es gibt einfach kaum eine Plattform, um sein Talent unter Beweis zu stellen. Scouts kommen kaum auf die Insel, die Liga hat schwierige infrastrukturelle Bedingungen und Videos oder sogar Daten werden halt kaum erfasst. Ganz andere Voraussetzungen eben als zum Beispiel in Westafrika, wo ja diese Talente zur Schaustellung, wenn man es jetzt negativ framen würde, schon viel weiter vorangeschritten ist und man wahrscheinlich von den meisten starken 15-Jährigen schon mehr Videos findet als von den Erstligaspielern in Madagaskar. Und trotzdem schafft man es eben beim Chan als Madagaskar, die besten Spieler der Liga zusammenzubringen und eine Einheit zu formen. Die A-Nationalmannschaft besteht aus Spielern aus der ganzen Welt, die oftmals in Frankreich aufgewachsen sind. Die Nationalmannschaft der Einheimischen, wie man ja die Chan-Mannschaft bezeichnen könnte, entwickelt dann aber einen ganz anderen Spirit und kann dann auch über sich hinauswachsen. Von dem Überraschungsteam von vor 2 Jahren hat es aber jetzt keiner über diesen Weg ins Ausland geschafft. Wie gesagt, auch der Chan wird im Rest der Welt nur wenig wahrgenommen. Ein spannender Spieler im Kader ist Bono Rabearivelo. Der ist gerade einmal 18 Jahre alt und schon ein wichtiger Bestandteil des Teams. Beschwingt von den Erfolgen von vor 2 Jahren mit dem gleichen Coach an der Linie wie 2023, könnte aber vielleicht wieder zu einer Überraschung reichen, gerade weil man eben jetzt nicht die heftigste Konkurrenz in der Gruppe hat. Nur schwer vorstellen kann ich mir so eine Überraschung bei der Zentralafrikanischen Republik. Die heimische Liga ist schwach im afrikanischen Vergleich. Es ist kaum Geld vorhanden und das Land allgemein ist in einem kritischen Zustand. Der Fußballverband sowieso. Zuletzt haben die A-Nationalspieler protestiert und boykottiert das Testspiel wegen strukturellen Problemen und ausstehenden Zahlungen. Da gibt es einfach sau viele Baustellen im Verband, die erstmal gelöst werden müssten, bevor man sich vielleicht mit der einheimischen Liga und wie man die voranbringt beschäftigen kann. Olympique Real de Bangui, also der Hauptstadtclub, dominiert den Kader, hat gleich 7 Spieler hingeschickt. Mit Ronaldo Lebonse ist ein 19-Jähriger im Kader, der vor einigen Wochen auch noch beim U20 Afrika Cup dabei war. Er ist so ein bisschen der Hoffnungsträger. Ihm wird schon ein bisschen was zugetraut. Aber im ersten Spiel saß er jetzt erstmal seltsamerweise nur auf der Bank, obwohl er eigentlich schon als ein großes Talent gilt. Insgesamt ist der Kader wohl einfach zu schwach. Man hat ein wenig den Vorteil, dass die eigene Central Zone relativ schwach ist. Also noch schwächer. Und man sich deswegen immer wieder für kontinentale Turniere qualifizieren kann. Zuletzt ja auch die U20 für den Afrika Cup. Die Qualität oder ausreichende Qualität dafür hat man aber eigentlich nicht. Klarer Kandidat für mich für das Aus in der Gruppe. Anders sieht es bei Mauretanien aus. Die haben den Vorteil, dass sie einen nationalen Spitzenklub haben, der die Achse der Mannschaft stellt, weswegen das Team eingespielt ist und sich aufeinander verlassen kann. Die A-Nationalmannschaft besteht ja auch in gewissen Teilen zu Spielern Ausspielern aus der eigenen Liga und vor allem eben vom FC Nouadhibou, der so etwas wie der FC Bayern München Mauretaniens ist und die besten Spieler des Landes einfach zusammenzieht. Ganze 11 Spieler hat Nouadhibou jetzt zum Chan geschickt. Der Serienmeister wird also kaum eine eigene Liga-Vorbereitung abhalten können, weil die Hälfte des Kaders ist ja bei der Nationalmannschaft. Mit Demin Salek steht ein Spieler im Kader, der zuletzt auch in der Afrika-Cup-Quali für die A-Nationalmannschaft gespielt hat. Also man sieht, da gibt es schon gewisse Überschneidungen. Mit Aris Lopez Garay ist auch der A-Nationalmannschaftscoach dabei, ein Spanier, der sicherlich bei dem Turnier auch rausfinden will, wer denn von den einheimischen Spielern das Potenzial hat, um in der WM-Quali demnächst mitzuspielen. Beim Chan kann es dann durchaus auch in die K.O.-Phase gehen, wenn man eben sich auf diese Achse von Nouadhibou verlassen kann. Gruppe C, spannende Nationen, Fragezeichen hinter den Ambitionen, würde ich es mal überschreiben. Algerien, Guinea, Südafrika, Niger und Uganda. Fangen wir im Norden an, in Algerien. Die nordafrikanischen Ligen sind traditionell die stärksten in Afrika, also hat auch Algerien einen relativ guten Fundus an starken Spielern, auf die man beim Chan bauen kann. Es ist eine durchaus routinierte Mannschaft, wenig wirklich junge Spieler dabei, eben auch ein Stück weit ein Spiegelbild der Liga. Und die Liga ist aus deutscher Sicht sowieso super spannend. Mittlerweile haben sich dort 4 deutsche Coaches eingefunden. Sead Ramovic, ehemaliger Bundesliga-Keeper, Joe Zinnbauer, ehemaliger HSV-Coach, Antoine Hey, so ein bisschen Weltenbummler, war glaube ich zuletzt Nationaltrainer von Myanmar, und Thomas Bredaric, Bundesliga-Legende von Leverkusen und als Trainer ja auch ein bisschen ein Weltenbummler. Ich glaube, Albanien war seine längste Station, also in der Liga von Albanien. Dazu will ich demnächst auch auf jeden Fall eine Folge machen, wie es denn dazu kam und wie sich die 4 Coaches denn so untereinander absprechen in der Liga. Dann können wir auch noch detaillierter auf die Besetzung der Liga schauen. Aktuell sieht man, dass 3 Teams mit CS Constantin, USM Alger und CR Belouizdad dominieren. Im Kader meine ich. Die Top-Clubs schicken also ihre Spieler und mit denen ist Algerien ein echter Titelkandidat, wie eigentlich jedes Team aus Nordafrika beim Chan immer. Über Gastgeber Uganda kann man das jetzt nicht unbedingt sagen. Es sind zwar sagenhafte Prämien ausgelobt, aber die Leistungsfähigkeit des Kaders kann man ein wenig anzweifeln. Alan Okello, der Kapitän, ist ein spannender zentraler Mittelfeldspieler. Mit 25 aber wahrscheinlich schon zu alt für den Sprung nach Europa. War auch mal eine kurze Zeit in Algerien aktiv. In afrikanischen Medien gibt es Berichte, dass der Mannschaft von Uganda pro Sieg 300.000 US-Dollar als Prämie ausgezahlt werden sollen. Natürlich nicht pro Kopf, sondern für das gesamte Team. Wenn man weit kommen würde, wäre das aber natürlich trotzdem ein netter Nebenverdienst für die Spieler, die in Uganda sicherlich nicht besonders reich werden als Fußballprofi. Ich bezweifle aber, dass da viel zusammenkommen wird. Das Auftaktspiel hat man deutlich gegen starke Algerien verloren, aber auch sonst wird es wohl eher eng. Anders als Tansania hat man kein Glück bei der Auslosung. Aktuell fehlt mir die Fantasie, wie man 3 Teams in dieser Gruppe hinter sich lassen könnte. Südafrika könnte aber so ein Kandidat sein. Ich habe mir vorhin schon gesagt, eigentlich, wenn man rein nach der Stärke der Liga gehen würde, dann wäre Bafana Bafana zu den Top-Favoriten zu zählen. Aber blickt man jetzt auf den Kader, dann sieht man, dass da nicht die erste Wahl nominiert wurde. Auch für die offiziellen FIFA-Länderspiele besteht die Mannschaft ja zum größten Teil aus Spielern aus der eigenen Liga. Aber gerade ja Namen von den Mamelodi Sundowns bekommen nach der Club-WM jetzt erstmal eine Pause. Das heißt, Spieler wie Ronwen Williams im Tor oder Teboho Mokoena im Mittelfeld sind nicht dabei. Auf dem Papier sind zwar 4 Sundowns-Spieler im Kader, diese haben aber alle keine Minute in den USA bei der Club-WM gespielt. Mit Ntando und Kosi ist einer sogar eher der Reserve von den Mamelodi Sundowns zuzuordnen. Man könnte sogar meinen, dass der Chan für die südafrikanischen Spieler eher eine Art Jobbörse ist. Viele sind aktuell nach Saisonende ohne Vertrag und können sich für potenzielle Arbeitgeber präsentieren und vorspielen. Für das A-Team von Hugo Broos, der auch selbst nicht vor Ort als Coach dabei ist, kommen aber nur die wenigsten in Frage. Die Clubs haben ihren Topspielern die Freigabe verweigert. Dementsprechend viele vereinslose Spieler und Spieler aus der zweiten Reihe sind eben dabei. Die Ambitionen sind dementsprechend gering. Ich rechne jetzt nicht damit, dass Südafrika die Gruppenphase übersteht. Über die Ambitionen von Niger ist jetzt eher weniger bekannt. Ich habe aber mit Torwartlegende Kasali Dauda gesprochen, der als Teil des Funktionsteams beim Turnier dabei ist und ja vom Talent der Mannschaft überzeugt ist. Der glaubt auch, dass sie den Halbfinalerfolg von vor 2 Jahren wiederholen können. Einige Spieler sind wieder von damals mit dabei. Der beste Mann, Wissini Badamasi, spielt aber mittlerweile in Marokko und ist dementsprechend nicht mehr einsatzberechtigt. Wie eigentlich bei 90% der Teams ist es eine Blockbildung von den Top-Clubs. Man will schon zeigen, dass die Liga in Niger einiges Talent zu bieten hat. Der Trainer ist mit Haruna Dula auch der gleiche wie vor 2 Jahren. Man wird auf viel Physis und großen Einsatz bauen. Wie weit das Team trägt, wird man sehen. Aber es ist Niger mehr zuzutrauen als Südafrika. Auch ein Satz, den man jetzt im afrikanischen Fußball nicht allzu oft hören wird. Abschließend noch Guinea. Immer auch ein Sammelbecken für große Talente. Das Team ist im Vergleich zur Konkurrenz schon deutlich jünger. Bis auf Kapitän Mohamed Bangoura waren alle Startelfspieler im Auftaktspiel 25 oder jünger. Physisch ist die Truppe im obersten Regal anzusiedeln. Hinter Algerien für mich der zweite große Anwärter auf das Viertelfinalticket in der Gruppe. Eine spannende Mischung aus Talenten und eben doch ein paar etablierten Spielern. Wobei es für die Talente auch schon die letzte Chance sein dürfte, sich für Probetrainings oder einen Wechsel nach Europa zu empfehlen. Da ist ja schon so 20 bis 23 der Kipppunkt. Danach ist man eigentlich für Europa oder die europäischen Teams kaum noch interessant. Und wir sind schon in der letzten Gruppe angelangt, Gruppe D mit nur 4 Teams. Titelverteidiger Senegal, das rehabilitierte Kongo-Brazzaville, Sudan und Nigeria. Für mich sogar fast die spannendste Gruppe zusammen mit Gruppe A. 4 Teams auf einem, ja doch, ähnlichen Level vielleicht. Fangen wir beim Sudan an. Ich weiß, ich rede öfter im Podcast über das Land. Manches wiederholt sich vielleicht, aber es gibt ja auch immer wieder neue Hörer. Im Sudan herrscht Bürgerkrieg. Natürlich leidet darunter auch der Fußball. Trotzdem eilen die Kicker von Erfolg zu Erfolg. Al-Hilal spielt toll in der Champions League, holt den Titel in Mauretanien, wohin die beiden großen Clubs ausgewichen sind, weil im Sudan selber keine Meisterschaft stattfindet. Die Nationalmannschaft hat sich für den Afrika-Cup qualifiziert und hat sogar in der WM-Quali gute Chancen. Und jetzt eben der Chan mit dem Erfolgstrainer Kwesi Appiah, der A-Nationaltrainer ist. Und ja, es ist beinahe die Mannschaft, die auch sonst für das Land aufläuft, weil es eben kaum sudanesische Spieler im Ausland gibt. Ein paar spielen in Libyen, aber in Europa gibt es eigentlich quasi keine Spieler aus dem Sudan. Die Mannschaft ist eingespielt, besteht zu größten Teilen aus Spielern von Topclub Al-Hilal und ein paar noch von Al-Merreikh. Al-Hilal hat übrigens vor wenigen Tagen Ex-Bundesliga-Profi Laurencio Regekampf als neuen Coach vorgestellt. Der geht mit den verbliebenen Spielern erstmal ins Trainingslager, aber der Großteil seiner Truppe ist erstmal beim Chan. Und Nationaltrainer Appiah hat zuletzt über die schwierigen Voraussetzungen durch den Krieg gesprochen. Habe ich gelesen, das Interview. War ganz spannend. Die Spieler sind nicht im gleichen Maße austrainiert wie die Konkurrenz. Ist ja auch klar, wenn man nach Saisonende in das vom Krieg zerstörte Heimatland zurückkehrt, hat man erstmal andere Sorgen, als das eigene Fitnesslevel zu halten. Zwar wurde zuletzt eine spontane Meisterrunde im Sudan gespielt, um die Champions-League-Teilnehmer zu ermitteln, aber mit geregeltem Fußballbetrieb hatte das wenig zu tun und ja, man muss auch sagen, die Fußballzentren im Land sind zu größten Teilen zerstört. In Port Sudan hat das Ganze stattgefunden, also in der einzigen Stadt, die noch so ein bisschen vom Krieg abgeschottet ist, wobei mittlerweile auch nicht mehr. Und da hat sich mal wieder gezeigt, wer die klaren Top 2 sind, natürlich Al-Hilal und Al-Merreikh. Und Al-Hilal ist gerade sogar deutlich als Nummer 1 im Land zu sehen. Da kann der große Konkurrenz aus Omdurman nicht mithalten. Also Sudan wird im Turnierverlauf immer stärker werden, würde ich jetzt mal voraussagen, da die Spieler in den Rhythmus kommen werden, die professionellen Bedingungen vor Ort in Ostafrika nutzen können. Und wenn man dann die Gruppenphase übersteht, dann ist meiner Meinung nach alles möglich, weil einfach dieser Block von Al-Hilal, der sich ja jetzt halt aus der Liga kennt, die aufeinander abgestimmt sind und die ja wirklich fast quasi die komplette Startelf stellen. Das ist schon eine gute Voraussetzung, um bei so einem Turnier wie dem Chan stark durchzustarten. Der Kapitän und wichtigste Offensivkraft, Mohamed Abdelrahman, ist aber leider verletzt. Er ist trotzdem beim Team. Das zeigt, wie wichtig das Turnier ist und wie gut auch der Zusammenhalt bei der Truppe ist. Ist ja klar, dass man sich da auch so ein bisschen als Gruppe zusammenraffen kann, wenn man weiß, man kann den kriegsgebeutelten Menschen in der Heimat eine Freude bereiten, wenn man eben erfolgreichen Fußball spielt. Senegal ist für mich das zweite Top-Team der Gruppe. Der erste Transfer nach Europa steht auch schon fest. Libassi Gueye wird nach dem Turnier nach Frankreich zum FC Metz wechseln. Auch sonst ist der Senegal traditionell stark besetzt, hat eine junge Mannschaft, die sich empfehlen will. Der Titel vor 2 Jahren war ja auch kein Zufall. Statt Pape Diaw ist diesmal Suleiman Diallo als Coach dabei. Diaw mittlerweile Trainer der A-Nationalmannschaft. Also man sieht, es kann schon auch ein Sprungbrett für die Trainer sein. Gueye ist jetzt der Erste. Es werden aber noch mehr Folgen, die Verträge in Europa unterschreiben. Senegal ist im Westen Afrikas eine der führenden Nationen im Fußball und die Liga wird intensiv gescoutet. Gueye, der jetzt 22 ist, zeigt, dass man nicht nur als Talent unter 20 einen Vertrag landen kann, sondern es halt auch noch ja eben bis 23 etwa so möglich ist, dass man für die europäischen Teams interessant ist. Senegal und Sudan für mich die 2 Top-Favoriten der Gruppe. Bei den Super Eagles aus Nigeria gibt es mal wieder die traditionelle Kritik an der Qualität der eigenen Liga. Nigeria, für sein Selbstverständnis, sieht sich ja als Top-Nation in Afrika. Ist man definitiv ja auch, aber die eigene Liga ist es eben nicht. Und so sind die Fans bei jeder Chan-Ausgabe schnell frustriert, wie man im internationalen Vergleich dasteht. Dann kommen Kommentare wie, jetzt sieht jeder, warum keine Spieler aus der Nigerian Premier League für die A-Nationalmannschaft spielen. Dabei wäre es ja jetzt die große Chance, sich genau dafür zu empfehlen. Denn Eric Schell, der A-Nationalmannschaftscoach, betreut die Mannschaft. Und im Auftaktspiel kamen 8 von 11 Spielern in der Startelf von den Remo Stars, dem amtierenden Meister. Schade eigentlich, dass Ahmed Musa nicht dabei ist. Der spielt mittlerweile ja wieder in Nigeria für Kano Pillars. Wäre spielberechtigt gewesen, aber da wird es wohl Absprachen geben, warum er nicht dabei ist. Für die internationale Aufmerksamkeit wäre so ein Topstar als Zugpferd für das Turnier sicher nicht schlecht gewesen. Durch die Auftaktpleite gegen den Senegal wird es aber jetzt schon schwer für Nigeria ins Viertelfinale zu kommen. Last but not least, Kongo. Die ganzen Auf und Abs habe ich vorhin schon kurz erzählt. Erst hat man sich sportlich qualifiziert, dann wurde der Verband und alle Nationalmannschaften durch die FIFA suspendiert. Jetzt ist diese Suspendierung aufgehoben und Kongo-Brazzaville eben doch dabei. Der Fußball im Land hat natürlich trotzdem gelitten. Es gab keinen geregelten Wettbewerb, viel Unsicherheit und so dürften die Spieler ebenfalls, wie jetzt auch im Sudan, nicht in Topform sein. Der spannendste Name ist Gedeon Nongo, aktuell noch 17 Jahre alt, aber schon Stammspieler in der heimischen Liga bei AS Otoho. Und er ist im Zentralmittelfeld daheim und ja, gilt durch seine Auftritte im Trikot der Jugendnationalmannschaft als größtes Talent im Land. Er hat mit 15 vor 2 Jahren schon beim U20 Afrika Cup mitgespielt. Ja, das sind Sachen, die nehmen Scouts natürlich immer wahr. Und da wird er schon auf ein paar Radaren aufgetaucht sein. Mal sehen, ob es für ihn nach dem 18. Geburtstag nach Europa geht, wird mich jetzt nicht überraschen. Also Gedeon Nongo, Name, den man sich merken kann. Diesmal wird es meiner Meinung nach aber wohl maximal 3 Auftritte geben. Kongo ist schon eher in der klaren Außenseiterrolle gegen diese 3 großen Nationen in Afrika. So viel also zu den Teams. Wenn ihr das Turnier schauen wollt, ist es gar nicht so leicht. Am besten funktionieren noch Livestreams auf YouTube von irgendwelchen shady Kanälen. Einen Rechteinhaber gibt es in Deutschland nicht. Ich behelfe mir bisher mit den Zusammenfassungen auf dem CAF-Channel. Man sieht nicht alles, aber immerhin die teuren und wichtigsten Szenen. Einen Rückblick werde ich deswegen auch eher nicht aufnehmen. Ein guter Kanal, um das Wichtigste zu verfolgen, ist aber der ghanaische Journalist Mickey Junior, der das Turnier vor Ort verfolgt und viel dokumentiert und auch so Stories außenrum liefert. Und ja, damit will ich auch schon ein bisschen mit dieser Empfehlung die erste Folge nach der Sommerpause abschließen. Wird spannend, wer sich von den Favoriten durchsetzt und ob es wieder Underdogs gibt, wie jetzt Madagaskar und Niger das letzte Mal, die weit kommen. Ich danke euch erstmal fürs Zuhören. Ich sag auf Wiederhören bei Soka Fußball in Afrika.